Was bremst den Stoffwechsel aus? Was bringt ihn auf Trab? Warum nehmen wir am Bauch so schnell zu und so schwer wieder ab? Diese und weitere spannende Fragen rund um unseren Stoffwechsel kläre ich mit Daniel Rehheis. Viel Spaß!
Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich.
Daniel ist Autor des Buches Werde wieder Mensch, die Rückkehr des Homo sapiens. Co-Autor ist übrigens Professor Dr. Leo Primbom, mein Lieblingsdozent während meiner Ausbildung zum KPNI-Coach. Und ja, ich erwähne es ja immer wieder, wir sind ein Wimpernschlag in der Evolution. Viele Mechanismen in unserem Körper funktionieren noch genauso wie vor ein paar tausend Jahren. Und wenn wir das verstehen und danach handeln, bleiben wir gesund und schlank. In den ersten paar Minuten stelle ich Daniel ein wenig vor. Wir reden ein wenig über die Inhalte im Buch. Und dann geht es mit spannenden Themen weiter, zum Beispiel Daniels Top 3 Gründe für Übergewicht, wie du deinen Körper dazu bringen kannst, an die Fettdepots zu gehen, ohne zu joggen, ohne Krafttraining und Zumba, und warum Fettverbrennen dein Immunsystem beruhigt, wie du also dadurch, dass du abnimmst und an die Fettreserven gehst, auch noch was für dein Immunsystem tust. Lass uns starten.
So, ich bin ja heute zusammen mit Daniel Rehheis, ich freue mich unheimlich auf dieses Interview. Ich stelle euch jetzt erstmal ein bisschen vor. Physiotherapeut, KPNI-Therapeut. Ihr wisst so ein bisschen, wenn ihr meinen Podcast hier verfolgt, dass ich ein ausgebildeter KPNI-Coach bin. Daniel ist sogar Dozent für die KPNI. Er ist Gründer der Firma Artgerecht. Die Firma Artgerecht stellt hochqualitative Nahrungsergänzung her. Dort kaufe ich zum Beispiel mein Lactoferrin. Das wird jetzt nicht jedem Begriff sein. Können wir vielleicht nachher, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, darüber sprechen, was Lactoferrin ist und was euer Lactoferrin so besonders macht. Autor des Wirkkochbuches, was ich auch schon ein paar Mal erwähnt habe und was ich selber hier zu Hause stehen habe, schon hoch und runter gelesen habe. Das ist quasi ein Standardwerk der KPNI, wo die KPNI oder die klinische Psychoneuroimmunologie für den Laien verständlich gemacht wird mit ganz vielen Rezepten und tollen Tipps. Und dieses Wirkkochbuch hat jetzt noch einen Nachfolger, das heißt Werde wieder Mensch. Da werde ich natürlich Daniel gleich noch fragen, was genau mit diesem Buch auf sich hat. Erstmal herzlich willkommen, lieber Daniel.
Hallo Daniela, freut mich.
Daniel, also ich erkläre immer wieder die KPNI, ne? Also klinische Psychoneuroimmunologie. Ich sage immer, klingt kompliziert, ist es auch. Aber wie erklärst du die KPNI so in ein bis zwei Sätzen?
Also ich wollte die KPNI mal umbenennen in Kombinologie, aus dem Grund, weil aus meiner Sicht eine der wenigen kombinierenden Wissenschaften ist. Also eigentlich sind wir Experten in kombinierter Therapie. Also wenn jetzt jemand Rheuma hätte, dann könnten wir ihn beraten, was Ernährung, Bewegung, Biorhythmus, Supplementierung, Medikamente, wie man das alles miteinander kombiniert. Und das ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt in meinem Buch, wo das genau erklärt wird, wie man zum Beispiel Nahrung ganz gezielt als Medizin nutzt.
Das ist auch wirklich sehr genial gemacht in einem Werde-wieder-Mensch-Buch, dass halt auf der einen Seite die Mechanismen im Körper so ein bisschen erklärt werden. Was macht Insulin? Was ist mit der Schilddrüse, wenn die ein Problem hat? Oder wie wirkt Stress auf uns? Und das dann eben, wenn das so richtig schön mal so auch ein bisschen in die Tiefe auch für den Laien erklärt ist, dass dann noch eben so ein Teil kommt, wo es um Nahrung als Medizin geht. Also wo der Leser dann auch sofort sieht, aha, wenn ich jetzt das mal in meine Nahrung integriere regelmäßig, dann geht es mir an dieser Stelle bezüglich Insulinstoffwechsel zum Beispiel schon deutlich besser oder Schilddrüse. Und es gibt auch immer Beispiele noch für Nahrung, die dann nicht so optimal ist.
Genau, ja. Jedes Kapitel hat seine Nahrungsmittellisten, die im Prinzip in Nahrung als Medizin, hilfreiche Nahrungsmittel und weniger empfehlenswerte aufgeteilt ist.
Mhm. Was ich jetzt von dir noch nicht verraten habe, ist, in deinem ersten Leben warst du 10 Jahre in der gehobenen Gastronomie. Ich finde das sehr spannend, weil mein Mann ist begeisterter Hobbykoch und hat auch schon bei Sterneköchen in der Küche gestanden, um da dort teure Kurse gebucht, um da von Sterneköchen zu lernen. Und wenn ich dann so lese, fruchtige Orangen-Safran-Suppe mit gebratenen Radicchio-Salat mit Wassermelone oder auch Kardamom-Kokospudding, da habe ich mich mal so gefragt, ob dieses Sterne-Flair, was vielleicht noch so ein bisschen an dir dran ist, so ein bisschen in das Werde-wieder-Mensch-Buch mit eingeflossen ist.
Ja, ich habe zu der Zeit auch gleichzeitig Theologie und Philosophie bei den Jesuiten in Innsbruck studiert.
Ah, okay.
Und als ich angefangen habe zu studieren und eben gleichzeitig aus der Sterne-Gastronomie kam, habe ich auch extremst aufwendig gekocht. Also meine Kommilitonen hielten mich für verrückt, dass ich da Fonds koche und das mache und jenes. Also die haben gesagt, der ist nicht ganz dicht. Und das habe ich über die Jahre gelernt, dass Kochen eigentlich nicht so aufwendig sein sollte. Also wenn man 10-mal länger am Herd steht, als man dann eigentlich isst, das ist dann mit der Zeit deprimierend und nicht alltagstauglich. Und wir haben auch im Werde wie der Mensch die Rezepte dahingehend überarbeitet, dass sie noch einfacher, praktischer werden. Aber trotzdem wollten wir Kombinationen aufzeigen, die man jetzt nicht kennt oder nicht in der Regel kennt. Also aus meiner Sicht kann ein gebratenes Fischfilet mit mediterranem Gemüse, das kann jeder selber machen, braucht er kein Rezept von uns. Wir wollten das schon ein bisschen inspirieren auch.
Ja, und ihr wolltet wahrscheinlich auch Nahrung so kombinieren, dass eben auch diese Nahrung aus Medizin auch schon in den Rezepten drin ist, wie zum Beispiel bei der Orangensafransuppe. Safran wirkt ausgleichend auf den Insulinspiegel, ist richtig, ne?
Ja, also Safran ist aus meiner Sicht eines der wirkungsvollsten Substanzen, Kräuter überhaupt, auch eines der teuersten. Mhm. Aber die Wirkung ist einzigartig, also vor allem auf die Psyche. Alle chinesischen Kaiser haben es geraucht, aber man kann es auch als Tee bei einem Gericht verwenden. Und das wirkt binnen 20, 30 Minuten extrem stimmungsaufhellend. Also das ist wirklich auffällig und es hat eine Metformin-ähnliche Wirkung. Metformin kennt man ja von Diabetikern. Und was Metformin macht, ist, dass es das, was eigentlich bei Bewegung passiert, dass Zucker in die Zelle kommt, das macht Metformin. Also Metformin nennt man auch Bewegung für Faule, aber das hat natürlich extreme Nebenwirkungen mit der Zeit und darum ist Safran eigentlich ein Metformin mit rein positiven Nebenwirkungen und dafür extrem interessant, nicht nur um sich glücklich zu fühlen, sondern vor allem auch um abzunehmen.
Wahnsinn. Ja, ich meine, früher konnten sich die Leute ja auch nur in Anführungsstrichen mit Kräutern und Gewürzen heilen. Das hat ja früher auch ganz gut geklappt, noch bevor wir hier mit Medikamenten und mit der Pharmaindustrie angefangen haben. Deshalb, ich sage den Leuten auch immer, das ist teilweise homöopathisch natürlich, aber auch kleine Anstupser im Körper wirken ja schon, bewirken ja was.
Ja, genau.
Mein Mann hätte noch eine Frage. Der fragt sich immer, wie man den Safran zuführt. Soll man den so ganz rein machen oder soll man den auflösen oder wie würdest du das machen?
So wenig wie möglich erhitzen. In der klassischen orientalischen, zum Beispiel marokkanischen Küche wird der mitgekocht über die ganze Garzeit. Das würde ich nicht empfehlen. Auch wenn man einen Tee macht, das Wasser auf maximal 80, 90 Grad erhitzen, das reicht. Und in jedem Fall nicht über 100 Grad, weil dann das Safranal zerstört wird. Wenn man das therapeutisch einsetzt, weil wir kochen kaum mit Safran, dann würde ich hier ein Supplement verwenden. Einfach dann das Safranal standardisiert, konzentriert und in einer Kapsel auch geschützt vor Temperatur oder Sauerstoff oder was.
Und da ist dann wirklich auch nur Safran drin in so einer Kapsel?
Genau, ja.
Okay. So, in dieser Podcast-Show geht es vor allem um die Themen Gesundheit und Abnehmen. Ich weiß, dass du eine Menge Ahnung hast vom Stoffwechsel. Es geht hier vor allem um das Thema Abnehmen in diesem Podcast. Und da möchte ich dich natürlich so viel und so breit wie möglich jetzt ausquetschen für meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Was würdest du denn aus deiner Sicht, aus Sicht des KPNilers, aus Sicht des wirklich Spezialisten sagen, sind die Top 3 Gründe für Übergewicht?
Also der Hauptgrund Nummer 1 sind sicher Getränke mit Kalorien. Mhm. Also alle denken dabei an Cola und Fanta, aber das sind auch Fruchtsäfte. Und das wird oft vergessen, dass alles, was eigentlich eine Flüssigkeit ist und eine kalorische Dichte hat, extrem dazu beiträgt, dass man Fett ansetzt, vor allem wenn es auch noch süß schmeckt. Ich habe immer gesagt, Smoothies gehen, weil Smoothies sind eigentlich nichts anderes als die komplette pürierte Frucht. Aber selbst da muss man aufpassen, wenn man über Smoothies dazu neigt, viel mehr Obst zu essen, als man das im rohen Zustand tun würde. Mhm. Also da muss man aufpassen. Das ist Grund Nummer 1. Man sollte wirklich kalorische Getränke nicht komplett vom Speiseplan, wenn ich es mal so sagen darf, verbannen. Und der zweithäufigste Grund ist, denke ich, die Mahlzeitenfrequenz. Das heißt, wie oft man isst, gar nicht mal so, wie viel man isst, sondern wie oft. Denn der Körper braucht Pausen. Also wenn wir nicht lange Pausen haben zwischen den Mahlzeiten, dann werden unsere Fettreserven nicht verwendet. Das heißt, viele Menschen fühlen sich gar nicht so fit, obwohl die unendlich viel Energie gespeichert haben. Also je mehr Fett man eigentlich gespeichert hat, umso müder fühlt man sich oft. Und das ist komisch, weil eigentlich ist das ja Energie. Und das wird erst effizient genutzt, wenn wir lange Nüchternphasen haben, und dazu gehört auch, sich nüchtern zu bewegen. Aus meiner Sicht ist nicht Sportmangel die Ursache, sondern vor allem das sich nicht nüchtern bewegen. Und das reicht auch, wenn man spazieren geht. Man muss nicht joggen. Man kann auch statt einer Dreiviertelstunde joggen, kann man auch 1,5 Stunden spazieren. Das hat einen ähnlichen Effekt, nur das sollte nüchtern sein. Wenn das nüchtern passiert, hat man ungefähr 80% mehr Effekt. Und dann, denke ich, ist der dritte Grund, sind raffinierte Kohlenhydrate. Also das, was viele Menschen konsumieren, Brötchen. Ich glaube, Süßigkeiten muss ich nicht dazu sagen, dass die einer der Hauptgründe sind für Übergewicht. Aber gerade diese einfachen Kohlenhydrate, Nudeln, Reis, Kartoffeln und allen voran das Industriegetreide. Das ist, denke ich, eines der schlimmsten, direkt nach Zucker, die für Übergewicht verantwortlich sind.
Jetzt hast du gerade gesagt, Nüchtern-Training. Natürlich, klar, wenn man morgens wach wird, ist man nüchtern, und wenn man sich dann bewegt, dann bewegt man sich nüchtern, und das ist auch eine Top-Empfehlung, die ich meinen Leuten hier schon gegeben habe. Da gibt es eigene Podcast-Episode zum nüchtern Bewegen. Aber wann ist man denn zwischen den Mahlzeiten wieder nüchtern? Wie lange dauert das?
Also je nachdem, was man gegessen hat, aber in der Regel sind das mindestens 4 bis 7 Stunden. Die Mahlzeitfrequenz sollte so niedrig wie möglich sein. Mhm. Also ein Optimum sehen wir weniger als 19 Mal, aber man könnte sogar nur einmal am Tag essen. Das ist auch empfehlenswert, wenn man das kann. Also ich zwinge mich da nicht oder kastei mich da nicht, aber ich versuche halt wirklich nur dann zu essen, wann ich Hunger habe. Und ein kleiner Tipp auch, ich versuche nicht zu spät zu essen, weil unsere Fettzellen werden am meisten nachts abgebaut. Und wenn ich zu spät esse, dann verhindere ich dieses Abnehmen in der Nacht. Und das ist auch sehr kontraproduktiv.
Mhm. 19 Mal pro Woche.
Das ist dann weniger als 3 Mal am Tag. Also manchen Tagen 3 Mal, manchen 2 Mal. Aber für die meisten Menschen klappt eigentlich 2 Mal. Viele frühstücken nicht oder viele essen nicht zu spät abends. Kann man sich das eigentlich schon so einteilen, dass dass man mit 2 Mahlzeiten auskommt.
Also es ist schon immer ein Thema, wenn ich das Thema Intervallfasten anspreche, auch in Workshops oder in Coachings. Also ich denke manchmal, das muss auch eigentlich schon jeder machen, weil man überall liest, dass das gut ist, dass es gesund ist, dass es beim Abnehmen hilft und so weiter. Aber trotzdem trauen die Leute sich da nicht so richtig ran. Das ist auch das, was eigentlich auch noch erklärt werden muss dazu, dass es nicht schlimm ist, dass man mal Hunger hat, dass es auch früher so war, dass unsere Naturvölker sich noch so ernähren, dass unsere Vorfahren sich auch so ernährt haben. Die haben auch nicht so oft gegessen, 1-2 Mal am Tag. Und dass es eben noch tief in unserer Genetik steckt, dass wenn wir Hunger kriegen, dass wir dann auf Nahrungssuche gehen. Und dass es früher auch ganz wichtig war, dass wir das tun, aber heute nicht mehr. Das ist, ja, die Leute haben tatsächlich Angst, und ich war ja selber auch mal so drauf, wenn ich Hunger habe und nichts esse, dann verhungere ich oder dann fällt mein Blutzuckerspiegel bis ins Unendliche. Das ist immer auch mal ein gutes Stichwort. Wie schnell unterzuckert man? Beziehungsweise ich höre auch oft, ja, wenn ich dann nichts esse oder wenn ich dann keinen Riegel esse oder wenn ich dann nicht irgendwie mal ein bisschen Zucker esse, dann bin ich unterzuckert und dann werde ich so zittrig. Unterzuckern wir wirklich so schnell?
Das ist tatsächlich Unterzuckern. Und das kann in ganz seltenen Fällen, wenn man zum Beispiel hochgradig Diabetes hat, auch gefährlich werden. Also da kann man in eine Art komatösen Zustand fallen. Und Menschen, die an Diabetes leiden, denen sage ich auch, habt einen Traubenzucker oder irgendwas in der Tasche, wenn ihr euch nüchtern bewegt. Aber denen empfehle ich auch, sich nüchtern zu bewegen. Und Otto Normalmensch, dass uns ein bisschen schwindelig wird, wenn wir die ersten paar Meter den Berg hochlaufen, das ist recht normal. Und eigentlich müsste man den Moment genießen, weil das ist der Moment, wo mein im Blut gespeicherter Zucker aus ist und der Körper gezwungen wird, ans Fett zu gehen. Aus Erfahrung kann eigentlich jeder, der dann nicht aufhört, sich zu bewegen oder was isst, sagen, dass das dann auch weggeht. Nicht? Wenn man einfach weitergeht und auf irgendwann mal merkt man, ah, ja, jetzt geht's. Und dann läuft diese Beta-Oxidation, also diese Energiegewinnung aus Fett, und das können viele Menschen eigentlich nicht gut. Und das muss trainiert werden, unbedingt. Und das kann man wirklich nur gut trainieren, wenn man das nüchtern macht.
Man vermittelt dem Körper, guck mal, da ist ja noch eine andere Energiequelle, die kannst du jetzt auch mal nehmen. Ja.
Ja, und es ist nicht nur das Fett abbauen, sondern wenn der Körper Fett als Energiequelle nutzt, dann beruhigt er sein Immunsystem, das heißt, es ist antientzündlich, es hat eine ganze Bandbreite von Effekten, die wirklich unglaublich sind, ja.
Also wenn Fett verbraucht wird, beruhigt es das Immunsystem. Wo ist da der Mechanismus? Also warum beruhigt das das Immunsystem? Vielleicht, weil da Omega-3 jetzt gespeichert ist oder sowas in den Fettzellen?
Das hat mehrere komplexe Gründe. Auf der einen Seite ist es eine metabole Rückkopplung, aber ein Grund ist auch, weil Fett proinflammatorisch ist. Vor allem das Fett, was unter der Muskulatur gespeichert ist, also innen im Körper. Also das heißt, wenn man sich zum Beispiel am Bauch greift und das Fett, was man gut greifen kann, was schön Falten wirft, das ist reiner Energiespeicher und der ist eigentlich nicht gefährlich. Gefährlich wird das, wenn man den Bauch anspannt, das, was dahinter ist, was man nicht greifen kann, was Männer oft haben, die dann behaupten, ach, das ist Muskulatur, weil das ist so hart und das ist ja, wenn ich da die Muskeln anspanne, da ist kein Fett, sondern es ist Muskulatur. Nein, das Fett ist dann dahinter, hinter der Muskulatur. Und das ist das Gefährliche, weil das wird komprimiert, da wird Druck ausgeübt und dann ist in dem Gewebe ein Sauerstoffmangel und das zieht das Immunsystem förmlich an, weil da ständig Zellen sterben. Das heißt, so ein harter Bauch, das ist ein richtiger Entzündungskessel. Also das ist dann das Fett, was Arteriosklerose verursacht und Schlaganfall und was wir nicht haben wollen.
Okay, aber dieses, ich sag mal, das weiche Fett, egal wie viel das ist, außer dass es jetzt natürlich dann wahrscheinlich auch mit der Typ-2-Diabetes irgendwann zu tun hat, weil man, das kommt ja nicht umsonst darauf, es kommt ja wahrscheinlich darauf, weil man so viel Zuckerkohlenhydrate zu sich nimmt oder beziehungsweise schnelle Kohlenhydrate. Aber ansonsten ist das nicht gefährlich, dieses weiche Fett.
Das subkutane Fett, wie man es auch nennt, also das, was wirklich direkt unter der Haut ist, das ist für die Entzündungsreaktion, also für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter, ist das nicht gefährlich, nein.
Okay.
Auch nicht für die Entwicklung für Diabetes beispielsweise.
Wenn du einem Diabetiker sagst, er soll lieber Traubenzucker mitnehmen, also ist, glaube ich, noch ein Unterschied, ob der jetzt Metformin nimmt oder schon spritzt. Ne? Also ich glaube, bei Metformin, ja. Derjenige, der Metformin nimmt, muss sich jetzt nicht solche großen Sorgen machen, dass er mal ein bisschen unterzuckert. Ne?
Nein, aber die Menschen kennen sich und wenn ich merke, ich fange wirklich an zu zittern und mir wird wirklich schwindelig, natürlich dann muss ich mich hinsetzen oder was essen, aber bei den meisten Menschen geht das ja nicht so weit. Die sagen, die fühlen sich ein bisschen außer Atem, fühlen sich nicht gut, haben das Gefühl, ihnen fehlt was, und das ist der Moment, den man übertauchen muss.
Mhm. Was ich schon öfter mal festgestellt habe, wenn dass Leute es schwerer haben abzunehmen, wenn die unter Stress stehen, ne? Also wenn die immer in solchen so Hamsterrädern drin sind. Ich sage mal in Anführungsstrichen chronischer Stress. Wir könnten auch noch darüber sprechen, was ist eigentlich chronischer Stress? Wo fängt chronisch an? Ist das Mensch, der im Altersheim arbeitet und sich den ganzen Tag unter Zeitdruck um kranke und alte Menschen kümmern muss und da aus dem Rad nicht rauskommt? Oder kann das auch schon sein, ich habe Sorgen und ich hasse den ganzen Tag so durch meinen Tag? Und wie hängt das zusammen? Also wie kommt es, dass der Körper das Fett dann nicht loslässt, wenn der Mensch Stress hat?
Also mal ganz grundsätzlich, wir haben jeden Tag Stress, ob wir wollen oder nicht. Wir werden durch die Stressachse aufgeweckt. Das heißt, das Stresshormon Cortisol weckt uns auf. Sonst würden wir gar nicht aus dem Bett kommen. Es gibt Menschen, die kommen kaum aus dem Bett. Und dann ist die Stressachse, vor allem das Hauptstresshormon Cortisol, dafür verantwortlich, dass der Körper Energie bekommt. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel intensiv bewege, das war in unserer Evolution, war das entweder jagen oder flüchten, das ist eine Stressreaktion. Da wird die Stressreaktion aktiviert und dann wandert Cortisol, das Stresshormon, zu den Fettzellen und fragt nach Energie. Und wenn das gut funktioniert, bekommt der Körper Energie und ich kann lang jagen oder wegrennen oder was auch immer machen. Das heißt, am Anfang des Lebens, wenn man noch jung ist und noch Cortisol-sensibel, vor allem Männer, die sind Cortisol-sensibler als Frauen, dann funktioniert das besser. Dann nimmt man bei Stress ab. Das Problem ist aber, wenn wir Stress haben, dem wir nicht entkommen können oder permanenter Stress. Wir sind nicht gemacht für jeden Tag Stress. Wir sind gemacht für manchmal Stress. Und wenn wir zum Beispiel Stress haben, dem wir nicht entkommen können, wie zum Beispiel die Pflege von Angehörigen oder Problemen im Job, die ich jetzt nicht lösen kann, oder eine Hypothek ist auch zum Beispiel für 20, 30, 40 Jahre andauernden Stress. Und der kann dazu führen, dass aufgrund von permanenter Stresshormonausschüttung wir nicht mehr sensibel sind für das Stresshormon. Und da gibt es auch wieder zwei Varianten. Ich bin zum Beispiel einer, bei mir funktioniert die Stressachse immer. Das heißt, wenn ich zum Beispiel unterrichte oder sonst irgendwas mache, bei mir führt die Stressreaktion immer dazu, dass Energie angefragt wird. Also so müde und kaputt kann ich gar nicht sein. Wenn die Stressachse bei mir aktiviert wird, dann funktioniere ich. Ich bin so ein Stehaufmännchen, darum eher dünn, weil ich mich auch richtig ernähre, neben dem, dass ich manchmal viel Stress habe, aber Ernährung, das klappt. Und darum setze ich nicht so viel subkutanes Fett an, also dieses nicht so gefährliche Fett, was direkt unter der Haut angebaut wird, das habe ich so gut wie gar nicht. Wenn ich jetzt viel Zucker essen würde beispielsweise oder mich nicht mehr bewegen, dann würde ich zentrales, also Fett bekommen, das unter der Muskulatur ist. Warum? Weil ich sehr stark mein Gehirn benutze. Also ich habe sehr, sehr vielschichtige Aufgaben und das Gehirn, das holt sich primär seine Energie vom Fett, das zentral gespeichert ist, also rund um die Organe. Bedeutet, wenn ich zum Beispiel mich weniger bewege, dann würde ich genau dort, wo das Gehirn sich immer die Energie holt, dort würde ich Fett ansetzen. Man nennt das Non-Habituators, also Leute, die sich nicht an Stress gewöhnen. Das heißt, bei mir funktioniert die Stressachse immer. Ich war in der Evolution so eher der in die Zukunft Denker, eher der Anführertyp. Und die müssen eigentlich immer funktionieren, genauso wie die Jäger zum Beispiel. Und dann gibt es in unserer Gesellschaft, das sind eher Frauen, die sich an Stress gewöhnen. Das heißt, wenn dort die Stressachse aktiviert wird, dann kriegen die nicht mehr so viel Energie raus und setzen eher Fett am ganzen Körper an. Und den Unterschied sieht man beispielsweise bei Menschen, die, also wenn ich jetzt Fett anlegen würde, würde ich nur am Bauch bekommen und meine Ärmchen und meine Beinchen bleiben dünn. Und bei den anderen würde es eher am Körper verteilt werden. Aber unsere Stressgesellschaft, die immer mehr in Richtung Cortisolresistenz geht, weil wir immer mehr Stressfaktoren haben im Handy und mit den Nachrichten und wir kommen ja gar nicht mehr raus aus dieser ganzen Geschichte, sehen wir immer mehr Menschen, die auf Cortisol nicht mehr gut reagieren und so eine komische Fettverteilung bekommt am Bauch vor allem und kaum an den Armen oder an den Beinen.
Weil du hast ja gerade gesagt, wenn wir Kampf-Flucht-Situationen hatten, also es ist ja in die heutige Welt übersetzt, akuter Stress, ich sag mal, ich renne los und will eine Bahn erreichen oder ich treibe Sport, fragt Cortisol Energie nach und auch an den Fettzellen. Ja, also es ist ja auch dieser aerobe, anaerobe Stoffwechsel, also es wird ja immer ein bisschen Zucker, ein bisschen Fett nachgefragt. Und das bedeutet also, wenn jemand dann cortisolresistent wird, weil einfach immer zu viel genutzt wird von diesem Hormon oder die Zellen nicht mehr auf dieses Hormon antworten, auch keine Energie mehr nachgefragt wird.
Genau, also das funktioniert dann nicht mehr gut. Dann hat man ausreichend Energie gespeichert und die Stressachse wird aktiv, man bekommt aber die Energie nicht und fühlt sich trotzdem schlapp, muss sich so mit Kaffee und anderen Geschichten durch den Tag retten. Und das ist eigentlich schon ein Zeichen für Cortisolresistenz.
Ja, wir reden ja in der KPNI immer von den Quick Wins, also von den schnellen Lösungen oder eine Lösung, die jetzt relativ zügig auch was bringt. Ich sag mal, jemanden vom Stress runterbringen, so zu sagen, du musst meditieren oder du solltest
autogenes Training machen oder mal öfters in die Berge gehen und so weiter. Ja, das sind alles nette Tipps, das würde funktionieren. Machen nicht so viele Leute, ich sogar selber auch nicht. Ich bin kein Meditierer.
Ich auch nicht.
Oder ich habe mich noch nicht dazu durchringen können. Es gibt aber andere Quick Wins, zum Beispiel Oxytocin klappt ganz gut. Das heißt, Aha. Wenn man einen Partner hat, den man gern hat, dann mehr mit dem kuscheln, beziehungsweise Menschen produzieren auch Oxytocin, wenn sie dehydrieren. Das heißt, eigentlich sind die alten Stressfaktoren, so Hitze, Kälte, Hunger, Durst, das sind die alten Stressfaktoren, die eigentlich dazu führen, dass Stress abgebaut wird, dass Stresshormone abgebaut werden. Das heißt, ich kann zum Beispiel einmal alle 2 Tage eine kurze kalte Dusche, das würde reichen. Ich kann jeden Tag in die Sauna gehen, je öfter, umso besser. Ich sollte intermittierendes Fasten machen, das heißt nicht oft essen. Und was manche vielleicht nicht glauben können oder was ich noch nicht so etabliert hat, wie das intermittierende Fasten ist, Intermittent Drinking. Das heißt, je weniger oft ich trinke und je mehr ich dehydriere, mit dehydrieren meine ich jetzt nicht, dass man schon am Zahnfleisch daherkommen muss, einem schwindelig wird und Kopfschmerzen hat, sondern ich mache es immer so, ich bewege mich nüchtern, wenn ich am Sonntag, wenn ich zu Hause in Österreich bin, wenn ich in die Berge gehe, dann gehe ich komplett nüchtern. Ich trinke vorher nichts und esse vorher nichts. Und dann gehe ich so 1000 Höhenmeter, 2 Stunden hoch, 1,5 runter. Und klar habe ich da ein bisschen trockenen Mund am Ende und klebt mir der Gaumen ein wenig. Aber das ist genau die Art von Dehydrieren, die dann zu einem maximalen metabolen Effekt führt. Das heißt, Bewegung nüchtern, auch ohne vorher was zu trinken, das ist die Anti-Stress-Therapie schlechthin. Aha. Und dann gibt's auch noch die Special Drugs. Also die Natur hat natürlich auch ein paar Quick Wins geschaffen, um wieder stresssensibel zu werden, allen voran Rhodiola rosea, Rosenwurz. Das ist das Stresshormon wieder sensibel machende Kraut, was es gibt, zusammen mit Safran. Hatten wir schon erwähnt ganz am Anfang. Also Safran hier ist ein ganz wunderbares Ding und Kurkuma kann es ja auch. Wir nennen es in der KPNI MacGyver, weil Kurkuma kann so ziemlich alles ein bisschen. Aber es gibt kaum etwas, was so effizient wirkt wie Rhodiola rosea, Rosenwurz. Hey. Einen guten Supplementenhersteller oder in der Apotheke. Wir haben es leider nicht im Sortiment.
Okay, also du hast von den alten Stressoren gesprochen. Das ist mir natürlich auch ein Begriff. Wir reden ja in der KPN auch von nicht nur von Intermittent Fasting, also vom Intervallfasten oder von intermittierendem Fasten, sondern auch vom Intermittent Living. Vielleicht kannst du mal unseren Zuhörern erklären, warum tut das denn so gut? Also es geht hier nicht nur ums Abnehmen, es geht ja auch um Gesundheit und liebe Zuhörer da draußen. Ja, also es geht auch darum, wenn es unserem Körper gut geht, dann geht's auch mit dem Abnehmen gut voran. Oder wenn der Stresspegel sinkt, noch besser. Und deshalb werde ich das jetzt hier nochmal so ein bisschen den Daniel fragen. Wir wollen den Stresspegel senken. Wir wollen ja auch, dass das Immunsystem mal zur Ruhe kommt. Wir sagen ja immer, die alten Stressoren holen das Immunsystem an die Außenseite, beziehungsweise die triggern das Immunsystem auf eine Art und Weise, die uns sehr bekannt ist.
Was ich vielleicht noch als ganz kurzen Nachtrag zum Wasser sagen möchte, weil das viele irritiert, warum sollte das gesund sein oder was hat das mit Oxytocin zu tun? Das kann man sehr gut beobachten, wenn man einen Tierfilm ansieht. Beim letzten Wasserloch, wenn alle Tiere dehydriert sind, dann trinken die gemeinsam, weil es gibt nur ein Trinkmittel und das ist Wasser. Es gibt 100.000 verschiedene Nahrungsmittel und darum gibt es einen Urinstinkt in uns gespeichert, wenn die Salzkonzentration im Blut steigt. Also wenn wir dehydrieren, produzieren wir mehr Oxytocin, haben wir uns alle lieber und schaffen es trotz unserer Differenzen gemeinsam am Wasserloch zu trinken. So, du wolltest noch die Geschichte hören, warum diese alten Stressfaktoren uns so gesund machen, warum die das Immunsystem nach außen ziehen und was das bedeutet. Ja, also eigentlich, wie gesagt, eine gesunde Stressreaktion vor 50.000 Jahren hat dazu geführt, dass wir Männer top motiviert waren, jagen gegangen sind und so weiter. Und heutzutage sind das so Aktivationen. Also wir haben ständig Stress und dadurch liefert uns diese Stressreaktion nicht mehr genügend Energie, wir sind nicht mehr motiviert. Und darum müssen wir mit allen Mitteln dafür sorgen, dass die Stressachse wieder gut funktioniert. Dann kommen wir in der Früh gut aus dem Bett, sind wir motiviert, energiegeladen und dann heilen Wunden auch schneller, weil Cortisol auch dafür verantwortlich ist, dass das Immunsystem nach außen wandert, dass das nicht zu stark reagiert, dass wir nicht zu viel Entzündung haben. Fast alles, an was unsere moderne Gesellschaft leidet und krankt, wird durch die Regulation von Cortisol beglichen und durch intermittierendes Fasten und diese alten Stressfaktoren beeinflussen wir natürlich nicht nur Cortisol, sondern es sind hunderte Prozesse, die damit positiv beeinflusst werden.
Zu dem Wasserthema wird es übrigens demnächst eine eigene Episode geben. Dazu habe ich den Vortrag meines Dozenten Leo Primbo mir rausgesucht. Das ist ein super interessantes Thema, weil man hört ja immer nur diesen Tipp, du musst 2 bis 3 Liter Wasser am Tag trinken und du musst 8 mal 250 Milliliter trinken und du musst 0,003 Liter pro Kilogramm Körpergewicht trinken. Ich gebe schon immer so diesen schnellen Tipp, trink, wenn du Durst hast und dann eine große Portion und dann erst wieder, wenn du Durst hast.
Genau, bis zur Sättigung und dann nochmal 1, 2, 3 Schluck drüber. Viele Menschen sagen, ja, aber wenn ich genug trinke, ich merke genau, wenn meine Konzentrationsfähigkeit nach unten geht, wenn ich was trinke, dann geht es mir besser. Wenn ich was esse, dann geht es mir besser. Ja, das mag vielleicht stimmen, aber das ist ein Zeichen dafür, dass man metabol nicht flexibel ist, dass man nicht gut sein Wasser regulieren kann, dass man nicht gut aus Fett Energie gewinnen kann. Und das ist dann etwas, was man trainieren muss. Also etwas, was ich den Sportlern beibringen muss, dass das Training etwas ganz anderes ist als der Wettkampf. Im Training versucht man, an seine Grenzen zu gehen, damit man besser wird. Und das tut man natürlich im Wettkampf genau nicht. Aber die meisten Sportler trainieren genauso, wie sie den Wettkampf machen, von Flüssigkeit und Nahrungsaufnahme her. Und das ist natürlich nicht optimal.
Richtig.
Dann wird man nicht besser. Dann bleibt man in seinem metabolen Schema und dann trainiert man zwar den Muskel, aber nicht sein metabolisches System.
Ganz genau, ja. Ich sehe das bei meinem Mann, der macht das richtig. Der trainiert also für einen Marathon und ist tatsächlich auch schon ohne Wasser losgelaufen und isst dann auch kaum was. Und wenn er dann im Wettkampf ist, dann geht es natürlich genau umgekehrt. Dann hat er überall seine Pullen stehen, wo seine ganzen Sachen drin sind, die er dann so braucht, um dann auch richtig Gas zu geben.
Ja, das ist für mich auch immer lustig, wenn ich bei meine Hausberge da abgehe, wie gesagt, die 1000 Höhenmeter. Wow. Ich stehe immer mit leichtem Schuhwerk herum und keine Wasserflasche. Und die Leute denken immer, der ist verrückt. Aber für mich ist es lustig, wenn ich die sehe, so in richtiger Reinhold Messner Expeditionsausrüstung mit Stöcken und Spezialrucksack und 10 Liter Wasser und Proviant für 10 Tage und klobigen hochalpinen Kletterschuhen. Also das ist eigentlich, das haben wir so das Bild, das ist so, was man tut, bevor man auf den Berg geht, frühstückt man nochmal ordentlich und genug Proviant dabei. Wasser muss immer absolut ausreichend dabei sein, weil man könnte ja verdursten. Und das, eigentlich ist es genau verkehrt rum.
Ja, genau. Ich habe noch eine Frage, die, mal gucken, wie du mir das jetzt erklären würdest. Also ich habe manchmal das Phänomen bei Menschen, Die ändern ihre Ernährung, bewegen sich mehr. Man sieht erstmal auf der Waage und auch später, es geht dann auf der Waage erstmal viel langsamer als das, was am Körper passiert. Die messen jetzt nicht ihre Umfänge, aber die merken, die Kleidung wird lockerer und die Umfänge verändern sich. Aber auf der Waage sieht man nicht so viel. Das kann ja jetzt nicht damit zu tun haben, dass sie sich ein bisschen mehr bewegen und ein bisschen mehr Muskulatur aufbauen.
Doch, doch. Das ist wirklich der Hauptgrund.
Aha.
Weil, wenn du, sag jetzt mal, einen Kubikmeter Fett nimmst, dann hat der ungefähr vom Volumen her 8-mal weniger Gewicht als die Muskulatur. Wenn ich jetzt untrainierte Menschen anfangen würde, sich zu trainieren, dann hat man in den ersten 6 bis 8 Wochen den meisten Muskelzuwachs. Nachher wird es dann richtig schwierig. Und Muskulatur wiegt viel, 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 viel mehr im Volumenverhältnis als das Fett.
Ist das echt so viel?
Ja, das ist echt so viel.
Mhm. Eine Erklärung, dankeschön.
Also es ist auch so, Menschen sind da ganz unterschiedlich. Wir haben Programme in uns gespeichert. Das hat mit Epigenetik zu tun, wie viel hat Mama gewogen und Opa und Oma und so weiter. Das heißt, wir kommen immer auf oder meistens auf ein Plateau, wo wir merken, da geht es jetzt nicht weiter. Dann dauert es lange, bis der Körper bereit ist, noch mehr Fett abzugeben, weil die Evolution will das ja nicht, die will ja so viel speichern wie möglich. Das ist oft ein längerer Prozess, der über Monate und vielleicht ein Jahr geht, wo man vor allem die Schilddrüse überreden muss, dass es total okay ist, noch mehr Fett auszugeben.
Der Energieminister.
Ja.
Du hast ja gerade schon so ein bisschen erklärt, warum wir so schlecht am Bauch ab... Beziehungsweise, nee, du hast eigentlich erklärt, warum wir am Bauch zunehmen. Aber warum nehmen wir auch am Bauch so schlecht ab? Also es ist ja zu beobachten, dass Menschen, ich sag mal, die kommen von wirklich einer hohen Gewichtszahl überall zu... Man sieht zuerst im Gesicht, an den Armen, an den Beinen und zum Schluss am Bauch. Ist das tatsächlich die Geschichte, dass das unser Fettspeicherort immer war oder dass da der Körper am liebsten sein Fett lagert, hat das damit zu tun?
Ja, es hat vor allem auch mit Cortisolresistenz zu tun. Unsere Gesellschaft ist eine Stressgesellschaft und je mehr Stress ich ausgesetzt bin, umso mehr speichert der Körper Fett am Bauch und umso weniger gibt es her. Das ist nicht eine absolute Wahrheit, das kann auch die ein oder andere vererbte, epigenetische, genetische Komponente haben, aber das ist der Hauptgrund sicherlich.
Ich habe das irgendwo bei euch gelesen, dass ihr sogenannte Fresstage empfehlt.
Ja, also grundsätzlich sollte der Körper nie das Gefühl haben, jetzt geht es mir an den Kragen. Wenn die durch schlank hungern und dem Körper suggerieren, jetzt haben wir einen richtigen Mangel, schaltet der in Sparmodus und der kann mitunter viele Monate andauern. Komme ich dann teilweise wirklich schwer wieder raus. Und das sollte ich nicht tun. Also es spielt gar nicht so sehr die Menge eine Rolle. Und ich versuche mir nie Stress zu machen wegen Essen. So bin ich ja kein Fan von Kalorienzählen und so weiter. Und intermittierendes Fasten, da denken die Leute immer, ach was, das 16 Stunden vorher, nachher, na, das ist mir zu kompliziert. Aber ich kann auch einfach 19 Mal pro Woche essen, wann auch immer ich will. Oder weniger. Und das macht es dann eigentlich dann wieder einfach. Dann muss ich mich nicht nach einem Plan halten. Ich bin nicht so der Plan-Fan. Vielleicht manche Menschen brauchen das, aber ich finde es nicht so gut. Und wenn ich mal ungesundes Essen bekomme, weil ich irgendwo eingeladen bin und so weiter, dann esse ich das auch. Also wenn ich mich stress wegen Essen, dann ist wieder Stress. Das ist genau der gleiche Stress. Der verhindert dann, dass Bauchfett abgebaut wird und das würde ich nicht tun.
Da rennst du bei mir sowas von offene Türen ein. Es ist so schwer, das aus den Köpfen rauszukriegen, dieses Kalorienzählen und dieses Fettsparen. Ich nehme schon was weg, und zwar den Raketenzucker, also den Zucker, der rasend schnell den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt und dadurch Insulin ausschüttet und durch Insulin das dies, das und jenes passiert. Ich bin sehr froh, dass du gerade den Satz gesagt hast, ich halte nicht zum Kalorienzählen.
Es ist so, dass zum Beispiel hohe Eiweißkonsumation eher dazu führt, dass man sogar abnimmt. Es gibt einen Mechanismus im Körper, der zeigt, wenn man Eiweiß zu sich nimmt oder auch Aminosäuren, ich bin ein großer Fan von isolierten Aminosäuren, dann werden Mechanismen in Gang gesetzt, dass die auf keinen Fall als Energiequelle verbraucht werden, weil so wertvoll, und dann wird Fett abgebaut. Die metabole Rate, die man durch Fressen erhöhen kann, Also ich kann an einem Sonntag wirklich viel fressen, wenn es dann die richtigen Nahrungsmittel sind, und nehme dabei eher noch ab. Und ich suggeriere dem Körper, es geht dir gut. Die Schilddrüse muss verstehen, alles in Ordnung. Wir haben mit Essen keinen Stress, wir haben genug. Aber sobald ich im Körper Essen und Stress verbinde, habe ich ein Problem, weil dann denkt der Körper oder das Gehirn denkt, es gibt nicht genug. Weil sonst, aus anderem Grund, kann sich das Gehirn nicht erklären, warum jetzt Stress und Essen gleichzeitig vorkommt. Mhm. Wir machen es mit Kindern sowas von falsch. Wir sagen dem Kind, setz dich gerade hin, du musst aufgegessen werden, am Tisch. Und was macht das? Die Stressreaktion wird aktiviert, ich mache das Kind metabol kaputt, und das können wir mal bei uns selber testen, wenn wir Stress haben, auf was haben wir Lust? Auf Süßes und Pizza oder gemischten Salat? Das Stresssystem, das will immer sofort jetzt schnell verfügbaren Zucker haben, logischerweise. Ja. Hm. Stress gehört vom Essen weg. Stress wegen Essen gehört weg. Stressfaktoren am Tisch gehören weg. Das Handy gehört außer Sichtweite. Der Fernseher gehört ausgeschalten. Und es gibt viele Rituale, mit denen man eine Mahlzeit einleiten kann. Wenn man gläubig ist, ist das ein Gebet, aber es gibt auch andere Formen, um einfach mal die Stressachse und den Alltag beim Tisch abzuschalten. Das ist ganz, ja, ganz wichtig.
Das ist so ein Riesenthema. Eine Säule in meinem Coaching ist die Achtsamkeit und auch Achtsamkeit beim Essen. Das heißt, es gibt so Übungen wie alles ausmachen, also keine Geräte sind an, du lenkst dich nicht ab beim Essen, maximal hast du nette Menschen um dich rumsitzen. Oder eben die Besteck-Weg-Übung. Leg doch mal das Besteck beiseite, bis du den Bissen, den du im Mund hast, aufgegessen hast. Was machen wir? Wir stecken uns das in den Mund und haben die Gabel schon wieder voll für den nächsten Bissen. Das ist eine sehr schöne Achtsamkeit-Übung, mal zu sagen, okay, ich esse jetzt erstmal auf, was ich in meinem Mund habe. Und dann isst man anders, man isst dann viel langsamer und schmeckt auch mal wieder hin, was man da gefuttert hat. Ne? Also auch wirklich super interessant, was du da sagst, auch das mit den Ritualen, das ist wichtig, diese Kombination Stress und Essen, das ist echt ein guter Impuls. Du hast gerade erwähnt, isolierte Aminosäuren, was sind isolierte Aminosäuren?
Von den Makronährstoffen, also Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate, ist Eiweiß die Nahrungsquelle, also was hauptsächlich in Fleisch vorkommt, wodurch man am meisten abnimmt. Und Proteine, also Eiweiß, sind ja nichts anderes als teilweise mehr als 1000 Aminosäuren lange Ketten. Das heißt, die Aminosäuren sind die Bausteine von Eiweiß. Und wenn ich beispielsweise ein Hühnchen esse, dann muss ich erst das Hühnereiweiß aufspalten in die einzelnen Aminosäuren, sonst kann ich mit dem Hühnereiweiß nichts anfangen. Also weil das kann ich nicht in mir einbauen, sonst werde ich zum Huhn. Und das geht ja nicht. Und das Problem ist, viele Menschen können Eiweiß nicht gut verdauen. Das heißt, nicht verdautes Eiweiß, das in unserem Dickdarm landet, das wird von Fäulnisbakterien gefressen, verstoffwechselt, und die produzieren dann das Kadaverin, was man dann auch riecht. Das heißt, wenn man ausreichend und gut verdauen würde, dann stinkt Stuhl eigentlich nicht. Wenn man mal in Rehscheiße gestiegen ist oder in ein Hirschhäufchen, dann merkt man, oh, aber das stinkt nicht, wie der Kot von unseren Haustieren, die ja nicht mehr wirklich artgerecht gefüttert werden. Und das ist insofern ein Problem, nicht nur, weil es nicht gut riecht, sondern weil da andere Stoffe produziert werden, die nicht gut für uns sind. Man nennt das enterale Autointoxikation, also Selbstvergiftung vom eigenen Gärkessel aus. Okay. Und weil die Eiweißquellen heutzutage auch so belastet sind, nicht die großen Tiere durch die Umweltgifte, durch das Mikroplastik, durch die Hormone und alles, was so durch unsere Landwirtschaft fleucht und keucht, landet er am Ende im Fleisch, und es gibt kaum mehr wirklich artgerechte oder empfehlenswerte Proteinquellen. Und aus den beiden Gründen, weil wir es nicht verdauen können und weil es nicht wirklich gute Quellen mehr gibt, konsumiere ich jeden Tag ein paar Gramm freie Aminosäuren. Also so 3, 4, 5 Gramm, das reicht absolut aus, meistens direkt nach Belastung oder wenn ich einen stressigen Nachmittag habe, dann merke ich das hilft mir. Und Aminosäuren sorgen in der Zirkulation dafür, dass ich Neurotransmitter bauen kann, also dass ich motiviert bin und meine Muskulatur nicht abgebaut wird, beziehungsweise wenn ich nur ein bisschen Sport mache, aufgebaut wird und vor allem das Fett abgebaut wird. Also das hat ganz viele positive Eigenschaften, und freie Aminosäuren, die werden sofort aufgenommen. müssen nicht verdaut werden und haben somit nur positive Effekte.
Die sind aber dann irgendwie in Kapselform oder sowas.
Dann. Ja, Pulverform, Kapselform.
Okay. Ich möchte zum Schluss noch auf ein Nahrungsergänzungsmittel kommen. Das hat jetzt nicht direkt was mit dem Abnehmen zu tun, aber auf jeden Fall mit der Gesundheit. Und da geht es um Lactoferrin, das ich immer im Haus habe und was ich auch meinen Kunden empfehle, das sich auf Lager zu legen für schlechte Zeiten quasi, weil es halt, ja, am besten du erklärst mal kurz, was Lactoferrin ist. Und man kriegt es ja an vielen Stellen und ich habe mich jetzt letztendlich für euer Lactoferrin entschieden. Ihr habt das auf eurer Website auch so schön erklärt, was ihr da anders macht, aber vielleicht einfach mal nochmal kurz als kleiner Nahrungsergänzungstipp, auch jetzt für, um das Immunsystem zu stärken. Was ist an Lactoferrin so besonders und was macht eures so besonders?
Also Lactoferrin ist Teil des körpereigenen Immunsystems und es heißt Lacto, weil es vor allem in Muttermilch vorkommt. Und Ferrin, weil es der beste Eisenumverteiler ist. Also eigentlich ist es ein Transferrin, ein Eiweißteilchen, das Eisen transportieren kann, aber es gehört zum angeborenen Immunsystem. Und man bekommt es vor allem über Mama, über die Muttermilch, weil ein Neugeborenes kein ausgereiftes Immunsystem noch hat. Und das ist als so Universalunterstützung gegen Bakterien, Viren, Pilze. Darum wirkt es beispielsweise auch gegen Covid-19 und andere Infektionen. Das heißt, es ist so ein Universalschlüssel, gegen den es auch keine Resistenzen gibt. Und wir haben uns ja vor über 10 Jahren mit dem Mikrobiom beschäftigt und dort haben wir erkannt, dass es ziemlich schwierig ist, 30.000 Arten untereinander zu unterscheiden und wie die miteinander wirken. Und dann haben wir eine Studie gesehen, die gezeigt hat, dass Lactoferrin in der Lage ist, zu unterscheiden zwischen potenziell gefährlichen Bakterien und den guten. Und dann wusste ich, okay, das ist die Medizin der Zukunft. Und dann haben wir uns lange damit beschäftigt und festgestellt, dass die einzigen Produzenten von Lactoferrin Molkereien sind, weil aus menschlicher Milch ist ja schwierig herzustellen, so viel gibt es da nicht. Also klaut man es aus Kuhmilch, weil Kuh- und Mensch-Lactoferrin sind fast identisch und das kann am menschlichen Rezeptor andocken. Das heißt, es wirkt im menschlichen Körper ganz ähnlich. Und alle Produzenten waren Molkereien und die haben sich über die Qualität nicht viel Gedanken gemacht. Also die haben das einfach extrahiert und getrocknet und fertig. Aber Lactoferrin, es sieht aus wie ein Schmetterling, ist auch ein bisschen eine Diva, weil wenn es aus der Milch kommt, ist es schon verbraucht sozusagen. Hat es 90% seiner biologischen Aktivität eingebüßt. Ja, Milch ist ja nicht steril. Das heißt, alle Bakterien und Substanzen, die dort vorkommen, werden gebunden und gegen die kämpft Lactoferrin. Und wenn man es extrahiert, dann muss man nicht nur ein reines Pulver produzieren, sondern man muss das Molekül selbst, das Teilchen muss man sauber machen von allen Bakterien und Teilchen, die da dranhängen. Und da sind wir die Einzigen, die das machen. Also wir haben gerade ein neues Werk im Bau, das ist schon fertig. Und das wird ab Oktober wahrscheinlich nochmal eine ganz neue Qualität von Lactoferrin bieten. Also wir haben jetzt schon mit Abstand das aktivste auf dem Markt. Und ab Oktober, ich kann nicht genau sagen, wie viel aktiver es wird, aber es wird nochmal um Welten besser, weil wir komplett neues Werk gebaut haben, Technologie nochmal verbessert haben und dann traue ich mir sagen, dass wir mit großem Abstand, was Lactoferrin angeht, die Qualitätsmarktführerschaft weltweit haben.
Also ich finde es, also Hut ab, dass ihr das macht, dass ihr euch darum kümmert, dass ihr sowas auch rausbekommt, dass ihr das nicht einfach auf den Markt schmeißt nach dem Motto, guck mal hier, Lactoferrin kauf und sieh zu, dass du damit klarkommst. Ich erkläre Lactoferrin immer, es ist wie ein Antibiotikum, nur in gut, wirkt wie ein Antibiotikum, nur eben nicht nur bei Bakterien, sondern auch bei Viren, Parasiten und allem, was der Körper sich so auseinandersetzen muss. Hat keine Nebenwirkungen, ist es ja eben, wie du schon gesagt hast, auch in der Muttermilch in großen Mengen enthalten, um das Baby zu schützen. Das ist für mich so ein MacGyver. Also wenn ich irgendwas bekomme, wo ein Arzt mir ein Antibiotikum verschreiben würde, nehme ich sofort Lactoferrin, sofort in der Minute, wo ich es merke und ich habe das jetzt auch zur Hand, zack, werfe ich das ein. Manchmal muss ich es auch gar nicht großartig weiternehmen. Nach 2-3 Tagen ist das dann verschwunden oder wenn ich dann, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Erkältung hatte, aber nehme mal an, ich würde eine Erkältung kriegen. Ich weiß, wenn ich Lactoferrin nehme, dauert es nicht so lange und die Symptome kommen nicht so raus. Ja.
Ja. Und auf der letzten Lactoferrin-Konferenz in Lima hat ein japanisches Forscherteam sogar Forschungsergebnisse präsentiert, die zeigen, dass Lactoferrin sogar die Fettverbrennung anregt. Netter Nebeneffekt. Und nicht zu vergessen, Frauenthema, Eisen. Ich glaube, dass 99% aller Frauen zumindest keinen optimalen Eisenwert haben und gut ein Drittel haben absolut katastrophale Werte. Also die sind eigentlich anämisch. Und es gibt kein Präparat, was so gut wirkt auf den Eisenhaushalt wie Lactoferrin. Also schon bei geringen Dosierungen, 200 Milligramm am Tag, 30 Tage, kommt es zur durchschnittlichen Verdopplung von Eisenwerten. Und das sind Ergebnisse von In-vivo-Studien, also wirklich an Menschen. Über 1500 schwangere Frauen wurden getestet. Die hatten so gut wie alle verbesserte Eisenwerte, deutlich verbesserte Eisenwerte nach 30 Tagen. Und Eisen ist nicht nur fürs Wohlbefinden verantwortlich, sondern auch wieder für den Stoffwechsel. Und nicht vergessen, es ist der limitierende Faktor für Haut, Haare, Nägel. Wenn es darum geht, Haut, Haare, Nägel aufzubauen oder die zu erhalten, dann ist Eisen ganz wichtig und da hilft Lactoferrin auch immens.
Ja, und es ist ein natürliches Mittel. Du nimmst jetzt nicht Eisen irgendwie in der Kapsel ein, sondern ich weiß gar nicht, ob das geht, ehrlich gesagt. Und ich glaube, Eisen supplementieren ist auch jetzt nicht gerade so, das würde ich jetzt nicht von jedem machen lassen. Da braucht man wahrscheinlich eher einen Spezialisten für, einen Heilpraktiker oder was auch immer.
Das ist eines der wenigen Supplemente und auch intravenös, was man in mich nicht reinbekommt, freies Eisen. Weil das ist so stark reaktiv und hat so viele Nebenwirkungen, auch wenn man es nicht merkt. Das ist neben Whey-Protein und Sojaproteinpulver ist freies Eisen das Supplement, was ich nicht nehme.
Welches Protein empfiehlst du?
Wenn ich Protein nehme, dann gibt es drei, die ich bisher interessant gefunden habe. Das ist einmal Hanfprotein, das sehr verbreitet ist. Das ist vertretbar. Dann gibt es ein Mandelprotein mittlerweile. Und das natürlich auch artgerecht. Und es gibt Golden Chlorella. Gibt es eine Schweizer Firma, die macht aus einer Chlorella-Alge, die kein Chlorophyll produziert, das ist dann so golden, ein Pulver und das hat auch über 50% Protein. Das ist empfehlenswert. Und Hanf ist ja kein Samenprotein wie andere, sondern es ist Fruchtfleischprotein.
Okay. Und was hältst du so von Erbsenprotein und so in die Richtung?
Ja, das ist natürlich das billigste Protein. Wenn ich Eiweiß, sprich Protein, konzentriere, dann habe ich immer eine Konzentration von Umweltgiften. Das heißt, alle Spritzmittel, alles Mögliche, was im Acker vorkommt, wird auch in dem Pulver konzentriert. Und selbst wenn das ein Bioprotein ist aus dem Himalaya oder aus irgendeiner natürlichen Region, dann gibt es immer noch die eigenen Pflanzengifte, wie zum Beispiel Saponine, Lektine, vor allem die Saponine, die ja für den Darm wirklich nicht gut sind, die werden da drin konzentriert. Also beispielsweise habe ich in pro Kilo Sojaprotein habe ich ungefähr 10.000 Milligramm an Saponinen und der Mensch sollte am Tag nicht mehr als 80 konsumieren. Ich konsumiere jetzt nicht ein Kilo Sojaprotein, aber wenn da 10.000 Milligramm pro Kilo drinnen sind und ich darf nur 80, dann überschreite ich die Schwelle hier relativ schnell.
Okay, sehr guter Tipp mit den drei Proteinsorten. Sehr schön. Zum Schluss nochmal kurz zu deinem Buch. Werde wieder Mensch. Kannst du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal, ich werde das natürlich verlinken, klar, das wird in den Shownotes stehen, das wird auf der Beitragsseite zu dieser Episode stehen, wie du da rankommst, aber kannst du den Leuten nochmal sagen, für wen ist das Buch genau richtig? Also wer sollte jetzt die Ohren spitzen und sagen, das ist genau mein Buch, das muss ich mir holen?
Also grundsätzlich gibt es kein vergleichbares Buch und es ist ein Standardwerk für den artgerechten Lebensstil. Und das ist mir ganz wichtig. Wir vertreten keine spezielle Lehre, sondern wir versuchen einfach wissenschaftlich zu zeigen, was wäre für den Menschen optimal und nicht, was wir uns ausdenken oder was unsere Philosophie ist, sondern was hat die Evolution in unsere Gene gemeißelt. Von daher ist es aus meiner Sicht ein Standardwerk für alle, weil es eine Guideline ist für artgerechtes Leben und wir sollten alle versuchen, so artgerecht wie möglich zu leben. Und dann gibt es natürlich viele Wirkmechanismen, die wir genau beschreiben, also den Darm, die Schilddrüse, Cortisol, das Stresshormon. Und von daher ist es ein gutes Nachschlagewerk, auch für die Menschen, die sagen, ach, ich lese jetzt nicht so schnell 350 Seiten durch. Aber wenn man jetzt mit der Schilddrüse ein Thema hat, kann man auch nur das Kapitel isoliert nehmen. Das heißt, es ist natürlich auch etwas für Kochbegeisterte. Ich denke, die Rezepte sind doch gut gelungen. Und das kann ich auch machen. Wenn ich sage, Theorie interessiert mich gar nicht, kann ich es auch als reines Kochbuch verwenden. Wäre ein bisschen schade, weil es eigentlich nur ein kleiner Teil davon. Aber ich denke, es ist für jeden was dabei und er ist ein ordentlicher Wälzer geworden und war viele Jahre härteste Arbeit.
Wahnsinn. Ja, also ich, wie gesagt, ich kenne ja den Vorgänger. Ich liebe das. Das ist auch ganz abgewetzt. Da sind auch überall so kleine Zettel drin, wo ich mir was gemerkt habe oder mein Mann sich was gemerkt hat oder wo wir ein Rezept gekocht haben. Wir haben sogar das Wirkochbuch ein zweites Mal gekauft, weil das erste angebrannt ist auf dem Gasherd. Das war zu nah an der Flamme. Und zack, war es angekokelt.
Ja, feuerfest ist es nicht. Auch.
Ja, das ist, wäre nochmal jetzt noch ein Vorschlag, ne? Super, Daniel. Also ich bin super glücklich über das Interview. Wir haben ganz viel gehört aus deiner Sicht und deine Impulse und deine Art und Weise, das zu erklären. Es ist immer auch mal schön, das auch nochmal von jemand anders zu hören, der auch eben jetzt auch aus der KPNI kommt und auch als Lehrender arbeitet. Du erklärst es sehr schön, ruhig, sachlich und anschaulich, finde ich. Es ist sehr angenehm, dir zuzuhören. Ich danke dir sehr, sehr für das Interview, für deine Zeit. Sag erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal.
Danke, Daniela. Freue mich.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
So, alle Infos zu Daniel, dem Werde-Wieder-Mensch-Buch und der Firma Artgerecht findest du auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Daniel hat ja am Anfang die aus seiner Sicht drei Hauptverantwortlichen für Übergewicht aufgezählt, unter anderem auch den sofort verfügbaren Zucker bzw. die Kohlenhydrate in der Nahrung. Und ich habe diesem Zucker ja einen eigenen Namen gegeben, der heißt Raketenzucker, weil er halt den Blutzuckerspiegel steil ansteigen lässt. Und wenn du wissen willst, wo du da stehst, wie viel Raketenzucker oder sofort verfügbaren Zucker du in deiner Nahrung hast, denn es geht da nicht nur um Süßigkeiten, habe ich eine wunderbare, kostenfreie Liste für dich erstellt. 88 Lebensmittel, die dir täglich die Figur versauen. Dort habe ich so typische Ernährung während eines Tages aufgeführt, ein bisschen auch sortiert nach Frühstück, Snacks und Mittagessen oder auch im Restaurant. Und es gibt auch eine freie Seite, wo du dir deine eigenen Lebensmittel noch eintragen kannst und das Ganze umgerechnet in Zuckerwürfel. Deshalb heißt diese Liste auch die Zuckerwürfelliste, weil es halt sehr viel plastischer ist für uns, sich das Ganze mal umgerechnet anzusehen. So 100 Gramm Kohlenhydrate sagen einem nicht viel, aber wenn da steht, das sind 33 Stücke Würfelzucker, kann man sich das ein bisschen besser vorstellen. Es gibt ein Zuckerbarometer in der Liste. Das heißt, du siehst auf einen Blick, wo du stehst. Bist du noch im grünen Bereich? Bist du schon im dunkelroten Bereich? Und kannst auch gleich gucken, welche Lebensmittel dir da eventuell jeden Tag deine Zuckerbilanz verhageln. Okay? Also großer Tipp, Zuckerwürfelliste, 88 Lebensmittel, die dir täglich die Figur versauen, sehr augenöffnend und passt sehr gut zu diesem einen Hauptverantwortlichen für Übergewicht. Die Zuckerwürfelliste findest du auf der Startseite meiner Website, aber auch im Beitrag zu dieser Episode. Ganz unten findest du auch ein Formular, wo du dir die bestellen kannst, kostenlos. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Ganz liebe Grüße, Daniela.